Seit Anfangsjahr sind wir im gleichen Thema. Und zwar Mose. Wir sind das Leben von Mose am Anschauen. Ganz speziell auch mit dem Hintergrund, dass das Leben von Mose und seine Geschichte mit dem Volk Israel ein Bild darstellt für unsere Lebenssituation in der heutigen Zeit und von dem her ein ganz instruktive und ganz spannendes Bild ist für unseren Weg, wo wir mit dem Herrn unterwegs sind. Oder nicht mit dem Herrn unterwegs sind, spielt keine Rolle, wir können es überall wiederfinden. Und zu sehen, was passiert aufgrund von was für Entscheidungen und für Situationen. Und zwischenzeitlich sind wir so weit, dass wir nach all dem, was zuerst im Volk in Ägypten passiert ist, ausgezogen sind, in der Wüste sind, jetzt ein gutes Jahr in der Wüste unterwegs sind und jetzt an einem Ort sind, wo der Herr ganz, ganz einen Haufen Instruktionen an Mose weitergibt, wo der Mose 40 Tage auf dem Berg oben ist und das Volk dunkel wartet auf ihn. Und wir haben letztes Mal davon gehabt, wie der Herr an Mose eine ganz extrem genaue Beschreibung von der Stiftshütte gibt. Und dort sind wir jetzt eigentlich, wir sind jetzt dort, wo der Herr an Mose die Stiftshütte beschrieben hat. Und die Stiftshütte haben wir letztes Mal sehr genau angeschaut und festgestellt, dass es eigentlich ein ganz schönes Bild ist für uns Menschen auch, wo der Herr etwas extrem Wertvolles an Mose beschreibt, wo im Neuen Testament schlussendlich die Stiftshütte bzw. der Tempel nachher als Bild für uns selber steht. Dass wir als Wohnung vom Heiligen Geist so wertvoll sind und der Wert wirklich in Form von der Stiftshütte auch sichtbar gemacht wird. Und das ist das, was der Mose jetzt bekommen hat vom Herr. Er ist oben auf dem Berg, in der Gegenwart vom Herr. Der Herr redet mit ihm und erklärt ihm, wie er die Stiftshütte sich vorstellt und was er sieht und wie wertvoll er die Stiftshütte sieht. Und all die Bilder, die drinnen sind, die Farben, die eine ganz klare Vorstellung und Bedeutung haben. Und der Mose ist jetzt dort und der Herr hat ihm die Stiftshütte beschrieben. Und in der Zwischenzeit hockt das Volk dunkel in der Wüste und wartet. Und jetzt kommen wir zu einer von diesen ganz, ganz bekannten Geschichten, wo wir, wenn wir in die Sonntagsschule sind, alle sicher mal gehört haben, und zwar die vom Goldigen Kalb. Ich werde heute die Geschichte vom Goldigen Kalb mit euch anschauen. Und ich habe geschrieben, das Goldige Kalb oder das Muster für Götzendienst. Es ist für mich ein extrem praktisches Bild, wie der Mensch funktioniert, wenn die Situation nicht ganz so rund läuft, wie man sich das gewöhnt ist, oder das, was man erwartet, wo man denkt, dass es gut ist, plötzlich nicht mehr ganz das ist, wo wir denken, dass es ist. Ob es denn noch so ist, das steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt Papier. Und wenn wir euch heute durch das eine Kapitel durchgehen, es ist einfach ein Kapitel, 2. Mose 32 und die ersten paar Verse sind 33, und mit euch anschauen, was eigentlich in dieser Geschichte vom Goldigen Kalb genau passiert ist. Und ich bin so frei, ich werde euch herausfordern, zu schauen, ob ihr euch irgendwie plötzlich wiederfindet in so Situationen. Vielleicht nicht mit einem goldigen Kalb. Ich würde vielleicht noch zwei, drei interessante andere Gedanken anstellen, was heutigen Tags für uns, was auch immer, entsprechend so ein Götz kann sein. Und der erste Vers, Kapitel 32, wird dann mal lesen und mal schauen, was dort überhaupt eigentlich alles drinnen steht. Und es ist eine unglaubliche Dissonanz in dieser Situation. Der Mose ist beim Herr oben und bekommt jetzt gerade die Gesetzestafeln, die der Herr selber geschrieben hat als Ordnungen. Und wir haben das vorletztes Mal geredet, die Ordnungen, die sind als einziges zum Wohlgehen, zum Schutz denken und haben gar nicht mit irgendwelchen Sachen zu tun, die man muss machen, damit es irgendwie klappt. Sondern es geht darum, dass das ein Rahmen ist, der sicher ist von dem her, oder? Nicht schlecht, ne? Ich habe genau das Gleiche gedacht. Genau das Gleiche gedacht. Und dort steht nachher vom Volk, das dunkel wartet, als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von den Bergen zurückkam. Also, sie haben gewartet. 40 Tage, also 40 Tage. 40 Tage ist eigentlich nicht übermäßig lang, wenn wir das mal genau nehmen. Ein Monat, ein guter Monat, ist eigentlich mal schnell vorbei. Oder? Der Mose war 40 Tage dort oben gewesen, und er hat gewartet. Und der Aaron ist stellvertretend als Leiter von diesem Volk durch gewesen. Und das Volk hat einfach gewartet und ich dachte, der Mose kommt nicht zurück. Nach 40 Tagen haben sie, oder ja, sie waren auch 40 oder 39 oder 38 Tage gewesen, haben sie gefunden, der kommt nicht mehr. Und dann sammelte er sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der von uns hergehe, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Wenn ich den Vers anschaue, sehe ich einen ganzen Haufen Sachen. Ich sehe allem voran eine unglaubliche Unbeständigkeit. 40 Tage haben sie nicht mehr gewartet. 40 Tage ist jetzt wirklich nicht lang auf das Menschenleben gesehen. Und wenn wir jetzt neunst die Übertragung machen, dass die Geschichte vom Volk Israel symbolisch für das Geschichte von einem Menschenleben steht, dann werden 40 Tage im Leben vom Volk Israel, werden ich dann sogar nur zu 5-6 Tage im Leben von uns Menschen. Manchmal können wir vielleicht nicht mal so lange warten, oder? Manchmal können wir länger warten. Aber sie sind sehr, sehr unbeständiges Volk. Und er, was machen sie? Sie sammeln sich und machen Druck auf den Leiter. Und so ein klassisches Phänomen, wenn irgendetwas nicht klappt, dann rauft man sich zusammen und versucht dem, der vorsteht, irgendwie etwas Neues vorzugeben. Und denken wir, ich sehe das immer und immer wieder, wie das Ganze so funktioniert in dieser Welt, ob es positiv oder negativ, sei es mal dahingestellt. Wenn ihm etwas nicht passt, das Erste, was man macht, man sucht sich noch ein paar, die einverstanden sind mit dem, und dann schießt man mal auf den, der vorausläuft und sagt, und dann kommt der mal einfach unter den Karren, oder? Und dann sagen sie, wir wollen einen anderen Gott. Der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat, der war vielleicht nicht einmal der Richtige, vielleicht ist es aber der Gott, den wir jetzt selber machen, der uns aus Ägypten rausgeführt hat. Und ich finde es irgendwie spannend, wenn wir uns überlegen, was das Volk Israel erlebt hat, für Wunder. Und auch in der Wüste immer wieder Wunder erlebt hat. Bis zu dem Zeitpunkt, dass sie nach nur 40 Tagen auf die Idee kommen, der Gott, der das gemacht hat, ist nicht richtig. Ich brauche einen anderen Gott. Das geht mir einfach zu wenig schnell mit dem, was ich mir wünsche. Oder? Sie verleihen schlicht und ergreifend der Herr oder Mose sagen, wir wissen ja nicht, was mit dem Mann passiert ist. Und ich finde es noch so krass, wie die Formulierung da gewählt ist, was diesem Mann Mose widerfahren ist. Dieser Mann Mose war ihr Führer gewesen, im guten Sinn, das mal. Ihr Mann gewesen, der für sie vorausgegangen ist. Und diesem Mann Mose tönt jetzt definitiv nicht positiv. Oder? Und die Formulierung wird 1:1 vom Herr selber noch übernommen, ein paar Verse weiter. Und zeigt mir schon, was für eine Herzenshaltung schlussendlich nachher dort drinnen ist. Und ich merke noch immer wieder, wie das für mich etwas ist, was ich mir bewusst prüfe. Was für eine Herzenshaltung habe ich denen gegenüber, wo mir vorausgehen? Komme ich irgendwann zum Zeitpunkt, dass ich sage, dieser Mann XY, wo mein Pastor ist in dem Sinne, und sage nachher, jetzt habe ich fast schon lange nicht mehr von dem gehört, was ist mit dem Mann los? Sagt mir einfach, falls ich so eine Herzenshaltung irgendwo mal finde, dann hoffentlich erinnere mir die Geschichte hier, weil ich weiss, wie die Geschichte ausgegangen ist vom Goldigen Kalb und komme vorher auf die Idee, irgendwie anders zu denken als gerade so, oder? Und das Volk vergisst auch irgendwie extrem schnell all das Gute, was der Mose für sie da hat. Der Mose hat sie befreit aus dem Land, er hat ihnen Wasser gegeben, hat ihnen Manna gegeben, hat ihnen weiss nicht was alles gegeben, hat sie durch das Schilfmeer geführt und geschaut, dass die sie verfolgt haben, gar keine Chance hatten. Aber was ist dem Mann passiert? Keine Ahnung. Oder? Dann lassen wir jetzt einfach mal vergessen. Vergessen wir jetzt, probieren wir einfach etwas Neues. Oder? Und das ist die Situation, die nachher dazu führt, dass es wirklich eskaliert. Oder? Ich wollte einfach einen anderen Gott, das passt mir nicht. Das, was ich hatte, gibt mir nicht mehr Erfüllung. Ich brauche irgendetwas anderes. Ich brauche einfach etwas anderes. Und das andere, da brauche ich am besten noch den Leiter dazu, wo man es macht, oder? Und nachher gehen wir dann weiter. Oder? Auch hier nachher, beim nächsten, beim zweiten Vers, sehen wir die Korruption oder die Gefahr von dieser Person, die nachher stellvertretend Vorsteher ist. Der Mann, ich sage es jetzt ganz böse, der Mann hat keine Füdle. Der merkt natürlich, und das kommt später noch bestätigt natürlich so, der merkt, okay, ich bekomme Druck, oder? Und was macht er? Er gibt dem Druck nachher. Oder? Aaron sprach zu ihnen, reiset ab, die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, söhne eurer Töchter und bringt sie zu mir. Das heisst, okay, er hat schon eine Idee gehabt und etwas darf man nicht vergessen. er steigt ein und spinnt dann weitere Gedanken und sagt, okay, also sie wollen einen Götz, also mache ich einen Götz. Ein Götz muss irgendwie etwas wertvoll sein, also soll sie mir Gold geben dafür, oder? Und wenn es heisst, sie reißen ab die Ohrringe, die sind nicht steckerlich gewesen damals. He? Das hat gerupft beim Abreissen. Oder? Und ich denke, es ist ein wichtiger Aspekt drin. Die Leute sind bereit, sie echt ein Opfer zu bringen. Die haben echt ein Opfer gebracht, haben die Ohrringe rausgerupft, oder? Und die Ohrringe nachher wertvoll und auch unter Schmerz, dem Kopf, sie wollen sagen, das ist etwas wert, wir wollen wirklich so ein goldiges Kalb, oder? Und ich merke auch, für mich ist das dann indikativ für uns Menschen, wenn wir bereit werden, uns etwas zu opfern für etwas anderes. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz ein wichtiges Signal. Wenn ich bereit bin, etwas zu opfern für etwas anderes, dann stehe ich sofort in Gefahr, dass das zu meinem Götz wird. Und jetzt sind wir plötzlich ganz, ganz nach. Ich bin bereit, die Freizeit von meiner Familie zu opfern für die Arbeit. Ich bin bereit, meine Zeit zu opfern für mein Auto. Whatever. Da gibt es jetzt 100 Möglichkeiten. Oder? Ich bin bereit, Geld auszugeben für das und das und das und das und jenes. Oder? Und verzichte dafür auf etwas anderes. Ich bin bereit, meine Beziehung zu investieren, wo ich merke, okay, ich muss dafür andere opfern, wo ich denke, was gut wäre. Und da gibt es jetzt eine grosse Palette von Sachen, wo ich denke, wo man plötzlich merkt, okay, jetzt könnte doch der Götz, der hier in einem guten Kalb dargestellt ist, relativ schnell etwas in meinem Leben von einer Haltung oder von einer Position von etwas einnehmen, wo es dann doch sehr, sehr persönlich wird und nicht mehr wirklich so abstrakt ist wie ein guten Kalb. Wir beten kein guten Kalb mehr an am TikTok. So blöd sind wir doch nicht mehr, oder? Wir vielleicht noch, sagen Sie es ganz, vielleicht sind so viel blöder noch. Wir beten nur eine Haltung an und haben gar nichts davon. Oder? Vielleicht bete ich meine Leistung an, also meine Leistung und meine Stellung und meine Position alles andere opfern. Weißt du, das mein Götz. Und dem diene ich. Oder? Und du siehst gar nichts davon. Von der Leistung. Oder von der Stellung. Das Gute, ich habe vielleicht noch gesehen. Darum würde ich sagen, vielleicht müssen wir vielleicht vorsichtig sein, wenn wir uns da allzu schnell über die Situation erheben und denken, das wird mir nie passieren. Ich glaube, es ist nicht wirklich so. Von dem her, denke ich, ist es gut, wenn wir wissen, was passiert mit dem Ganzen. Von dem her. Es ist dann so, dass der Aaron das Gold bekommen hat, das Gold ins Kalb daraus gemacht. Und als sie das Kalb gesehen haben, die haben das Kalb gesehen, haben einen Götz gemacht von ihren eigenen Händen, oder? Und hat das Volk gesagt, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Muss ich schon sagen, ist schon sehr abstrakt. Sehr abstrakt. Du bist zu einem Punkt gekommen in deinem Leben und hast vom Herrn Befreiung erlebt. Und dann kommt er gerade nicht, und dann machst du irgendetwas ganz anderes und sagst dann, ha, das, was ich jetzt da geschafft habe, ist das, was er gemacht hat, was vorher war. Es stimmt überhaupt nicht. Aber mir kommt etwas dazu in Sinn, wenn wir irgendwie auf eine wunderbare Art und Weise aus einer Situation befreit werden und vielleicht der erste Gedanke ist, oh, der Herr hat uns geholfen, plötzlich kommen wir zum Punkt, dass wir darüber nachdenken, ah nein, das war schon noch clever gewesen, dass ich das so gelöst habe. Das haben sie schon noch gut manövriert, oder? Und plötzlich ist es nicht mehr ein Wunder vom Herrn, sondern ich habe mir selber ein Gedankengebäude aufgebaut, wo mehr oder irgendjemand anderes als die Person darstellt, die die Befreiung herbeigeführt hat. Dabei ist es nicht so. Aber wir können es plausibilisieren und erklären, weil wir etwas darüber nachgedacht haben und uns selber wieder ein goldenes Kalb in Form von einem Gedankengebäude jetzt in diesem Fall aufgebaut haben. Und das stimmt überhaupt nicht. Und ich glaube, dort verpassen wir ganz, ganz viel von dem, was der Herr uns immer wieder geben will, wenn wir das machen. Wenn wir nicht, wie gewisse Leute das wirklich können, auf eine einfache Art und Weise einfach sagen, der Herr hat das da für mich. Meine Tochter hat mir gerade ein gutes Beispiel erzählt, die Woche, wo ich gemerkt habe, wo ich selber herausgefordert war, wie denke ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, nein, sie sieht es so, sie nimmt es so, das ist perfekt. Sie hat eine Situation erlebt, wo sie wirklich von Emotionen, die sie beschäftigt, befreit worden ist. Und er und ich merke, okay, für sie war das wirklich ein Wunder vom Herrn gewesen, wo er gut da hat. Und das ist es gewesen. Und er hat gesagt, ich habe es dir so stehen und nicht nachher überlegen für mich, ja, wie könnte man das noch anders erklären? Weil da sind wir immer in Gefahr, das dann versuchen, es anders zu erklären. Und dann machen wir genau das, wo wir sagen, okay, ja, nein, das war nicht der Herr gewesen, sondern irgendetwas anderes, was dazu geführt hat, dass es geklappt hat, oder von dem her. Und dann haben sie gesagt, das ist es Gott. Und der Aaron ist wirklich total auf den Zug aufgesprungen, ist dann so weit gegangen, den Altar bauen, nebendran zum Opfern, weiter Opfer für das goldige Kalb. Und sie haben dann dort am Morgen früh sind sie aufgestanden, um dem Kalb, Brandopfer, da zu bringen. Und sie haben hergehockt und haben gefressen und gesoffen und gefestet. Das heisst es so, oder? Setzt dieses Volk um Essen zu trinken, sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Das ist einfach schön anständig formuliert. Aber es ist genau das, was es sagt, oder? Und das ist die Situation Dunger in der Wüste, während dem der Mose oben auf dem Berg ist. Und jetzt auch wieder etwas für mich Interessantes natürlich. Der Herr sagt dem Mose jetzt, was sein Volk gemacht hat oder macht. Das ist auch wieder etwas für mich ganz spannend. Der Herr sagt dem Leiter, welchen Götzendienst seine Jünger und Nachfolger machen. Und da kommt dann für mich eine interessante Herausforderung, und das ist für mich der Vers, wenn ich längst nicht darüber nachgedacht habe, kommen wir dann auf den Unbedingt zu sprechen. Der Herr sagt, der Mose ganz ausführlich, das und das und das und das haben sie gemacht. Und der Herr sagt dann, was passiert ist, und er sagt zu ihm, ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist, das hat er schon von Anfang an gewusst, und dann sagt er, und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge, dafür will ich dich zum grossen Volk machen. Und über diesen Vers habe ich mit Abstand am meisten nachgedacht, in dem ganzen Abschnitt. Der Herr sagt zu Mose folgende Aussage. Das Volk war halsstarrig. Ihr rottet das Volk aus und macht dich zu einem grossen Volk. Und ich bin relativ schnell zu einem Schluss gekommen und ich glaube, das ist richtig. Das war eine Prüfungsfrage für Mose. Wie reagiert der Hirte im Zusammenhang mit seinen Schafen, wenn der Gott sagt, ich will dich gross machen? Schmeißt er alle Schafe vom Karren und schaut, dass er neue Schafe bekommt? Und der Mose reagiert hier extrem interessant. Der Mose kommt dann und sagt zum Herr, mach das nicht. Weil du hast etwas verheissen. Du hast Aussagen gemacht. Und du hast das Volk aus Ägypten geführt. Und wenn du jetzt das machst, dann bist du eigentlich deinem Wort untreu, sagt er ihm ein Stück weit. Plus verlierst du das Gesicht von den anderen Völkern. Die anderen Völker hören ja nachher, dass du es nicht hergebracht hast, das Volk wirklich in Freiheit zu führen. Und ich finde ganz, ganz spannend, wie der Mose da reagiert. Ist unglaublich weise. Der Mose sagt, Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum soll Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie vor dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne im Himmel, und dieses ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig.
Er wiederholt nachher die Verheißung, die er x-mal bekommen hat. Der Mose hat die Aussage x-mal gehört vom Herrn. Ich habe Abraham, Isaac und Jakob das und das versprochen, und du wirst es nicht rausführen. Und jetzt kommt die Herausforderung vom Herrn an, was machst du, wenn ich es dir das Volk mache?
Und dann sagt der Mose, nein, du hast doch das versprochen. Oder? Du hast doch genau das versprochen, oder? Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte.
Sofort reagiert auf die Haltung, auf die Einstellung, die der Mose hier an den Tag legt, von dem her, oder? Was aber nachher ist, und das ist wichtig, die Situation, die wird unweigerlich Folgen haben. Jeder Götzendienst hat irgendwelche Folgen. Wir haben vor ein paar Wochen mal so all die Ordnungen, die der Herr im Volk Israel gegeben hat, zusammen angeschaut. Da hat es ein paar Drünger, die todeswürdig waren, und Götzendienst ist auch eine davon. Und die Folgen sind auch krass, und wenn die Folgen auch anschauen, wird er die aber bewusst noch in darstellen, wie das heute wirklich auch verstehen. Und das ist eine Situation, wo der Mose damit konfrontiert ist. Und in der ersten Situation reagiert er sehr, sehr gut auf den Herrn natürlich und sagt, Herr, mach das nicht. Und er nimmt er die Tafel und läuft oben runter von dem her. Und dann kommt wieder für mich wieder etwas Spannendes, Vers 17, als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte. Offensichtlich war der Josua nicht beim Volk gewesen. Der Josua war der Nachfolger von Mose. Und ist mit Mose am Berg hergekommen. Und hat dort unter dem Berg auf Mose gewartet. Nicht am gleichen Ort ins Volk. Und der Josua hört das Geschrei, oder? Und sagt dann etwas, oder? Und sagt, es ist ein Kriegsschrei im Lager, oder? Der Josua, das ist wieder interessant, weil der Josua als Nachfolger von Mose hört auch etwas und merkt, dass auch etwas ist. Aber offensichtlich hat er noch nicht die Einsicht, die der Mose hat, weil der Mose sagt, nein, das ist nicht ein Kriegsschrei, sondern es ist auch kein Niederlage, sondern es ist wie beim Tanzen, wie beim Festen. Es tönt also anders. Der Nachfolger hört etwas, hat aber noch nicht die Ohren, die vorausgeht. Das ist wieder ein interessanter Aspekt, oder? Und für mich ist es auch wieder spannend, okay, wenn ich etwas höre und ich sicher bin, dass es so ist, dann ist es gut, dann kann ich weitergehen. Wenn ich aber nicht sicher bin, dann ist es gut, wenn ich das prüfe mit dem von meinen Leitern und sage, du, lass mal, was denkst du dazu? Was denkst du dazu? Und wenn du das bestätigst, dann fahren wir, wenn es nicht bestätigt, dann müssen wir überdenken, dann machen wir auch das erst noch etwas anderes, oder? Und Josua ist natürlich einfach mit Mose mitgelaufen. Und wo der Mose in die Nähe kam, das kultige Kalb gesehen und das Tanzen gesehen, der ist er wirklich verrückt worden. Oder? Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn, er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge. Da läuft es von einem heiligen Zorn, wenn irgendeiner verrückt wird über eine ganz unfromme Tat. Ich merke, der heilige Zorn ist ganz, ganz, ganz schwierig richtig zu handhaben. Das war nicht richtig hier. Der Mose hat vom Herr die Tafel in die Hand bekommen und der Frust über sein Volk hat dazu geführt, dass er etwas, was der Herr gemacht hat, zerstört hat. Das ist mir auch wichtig. Das darf man nicht übersehen. Die Tafel, die der Herr Mose gibt, hat der Herr selbst erschrieben. Aus eigener Hand. Und der Mose macht hier in Verrückte, ob schon Verrückte verständlich ist, dann kommt es interessant, der Zorn, das Mensch tut nicht, was Gott will, steht im Neuen Testament, macht die Verrückte genau das und er schlägt etwas kaputt, was der Herr geschaffen hat. Selbst als Leiter, als der gut reagiert hat vorher, verschlägt er das Werk vom Herrn ein Stück weit, oder? Muss dann noch alles selber machen, oder? Das ist der Gefolge davon, oder? Und dann die ganze Tafel selber ausschlagen später, hat sie dann noch bekommen vom Herrn, aber nur die Tafel, beziehungsweise nicht nur die Worte, und den Rest das selber müssen machen, oder? Und er kommt aber nachher und schreitet sofort ein. Er nimmt das Kalb, zermalmt es, streut es auf das Wasser und macht es seinen Ritter zu trinken. Vielleicht hat man das vergessen, das ist interessant. Er hat dann schlussendlich gemacht, dass die ihre eigenen Zeichen müssen trinken mussten. Das gute Kalb hat er wirklich zur Mann auf das Wasser gestreut und hat das ganze so verteilt, das müssen trinken. Das ist völlig ungefährlich übrigens, medizinisch noch gar nicht. Und das war für mich eine erste Konsequenz gewesen. Das Götzenbild ist als erstes Mal verschwunden und der Gott, der scheinbar in geführt hat, der nicht existent war, weil er das Mensch angemacht hat, ist irgendwann weg gewesen. Ist also nicht mehr da gewesen von dem, was ich gehabt habe. Die ganze Freude und alles ist alles auch nichtig gewesen von dem her, oder? Und nachher geht er zum Aaron. Und
red mit dem Aaron nachher von dem her, oder? Und fragt ihn nachher, Aaron, was hast du gemacht mit deinem Volk von dem her? Und jetzt bestätigt es eben meine bösartige Aussage von vorhin, dass der Aaron nicht wirklich viel Vödel hat von dem her, oder? Aaron sprach, lass es seinen Sohn nicht entbrennen. Du weißt, dein Volk ist böse, oder? Weißt, das sind alles böse Leute. Das ist die erste Ausrede. Und auch wenn das Volk böse ist, hat sich der Aaron anders entscheiden können. Offensichtlich ist es in der Natur des Menschen in der Kürze irgendjemand anderes schuldig zu finden, oder? Auch hier ist es wieder so, oder? Der Aaron beschuldigt schnell das Volk und sagt, lass das und das haben sie mir gesagt und dann habe ich es halt gemacht und von dem her, ja, ist halt einfach passiert, oder? Es ist halt dann einfach so geworden. Ich spüre irgendwie so einen Versuch, sich einfach wirklich rauszureden, sich zu entschuldigen über dem, dass man hier schlicht und ergreifend einfach dem, wo man gewusst, dass es gut ist, einfach untreu geworden ist, oder? Und der Herr gibt dann, also braucht nicht der Mose wirklich, um wirklich da die Konsequenzen von diesem Götzendienst anfangen aufzuzeigen. Und der Mose steht ins Tor vom Lager und ruft all die, die umher gehören sollen, zu mir kommen. Und dann kommen Serie Leviten zu ihm. Und dann sagt er denen, hört, jetzt nehmt ihr das Schwert, geht ihr schlagen und tötet Brüder, Nächsten und Freunde von euch. Ist noch so krass, 3000 Männer sterben nachher. Als Konsequenz von dem. Und wir haben schon mehrmals über das geredet. Mir ist wichtig, wie sieht es des heutigen Tages aus? Unser Götzendienst. Unser Götzendienst bringt auch heute noch den Tod. Genau gleich. Das Volk Israel im Alten Testament ist ein Sinnbild für uns, für einen Menschen von heute. Das heisst, wenn Menschen aus dem Volk Israel sterben im Alten Testament, entspricht das einem Tod von einem Teilbereich von unserem Leben. Und auch hier wieder, wenn wir etwas gegenüber Götzendienst erweisen, sei es, ich will jetzt bewusst mal mit dem bleiben, unserer Leistung, unserer Haltung gegenüber, dann ist es so, dass ein Teil von unserem Mensch abstirbt. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, es ist so, wir verlieren in Teilbereichen jeglichen Zugang, jegliche Autorität, jegliche Kraft, der Macht, etwas zu machen, weil unsere Haltung uns in einem Teilbereich einfach schlicht und ergreifend den Zugang raubt. Also stirbt ein Teil von uns. Und genau so ist es hier. Ein Teil vom Volk Israel stirbt. Als Konsequenz vom Götzendienst. Und das ist heute bei allem, was wir machen, genau gleich. Im Zusammenhang mit Götzendienst. Alle im Alten Testament todeswürdige Sünden machen, dass ein Teil von uns Menschen einfach abstirbt. Und das kenne ich von verschiedensten Leuten. Und das wieder zum Leben erwecken, ist zum Teil unmöglich. In gewissen Bereichen nicht. Der Mensch geht nicht verloren. Das ist nicht das. Der Mensch geht nicht verloren. Aber ein gewisser Teil von dem, was er machen könnte, ist ihm aufgrund von gewissen Sachen vorerst nicht möglich. Zum Glück haben wir einen Herr, der wieder herstellt. Er hat ja das Volk Israel auch wieder hergestellt, dann schlussendlich, oder? Und gleich verlieren wir dort einfach einen Teil von unserem Leben. Ein Teil von uns stirbt ab. Sei es ein Beispiel, wenn wir sehr, sehr viel Zeit in die Arbeit investieren und die Familie durch das zu kurz kommt, dann ist sehr viel, was wir in die Familie reinbringen können. Sehr viel Leben, das wir spenden können, kommt dir nicht. Also ist auch ein Teil von uns dort gestorben. Und das wieder aufholen, ich glaube, all die, die Leute kennen, die auf Bern nicht nur gearbeitet haben, die wissen, wie schwierig das ist, so etwas versuchen zu kompensieren. Das geht fast nicht. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo man praktisch eins zu eins sieht, wie es ist. Oder? Nur, dass wir das wirklich verstehen, wenn das so passiert, was das für uns heute heisst. Oder? Und er Mose natürlich, dass die Männer, die das gemacht haben, wieder super sind und sagt, sie sollen das Opfer bringen, sollen sich reinigen von dem, damit sie dann dort wieder entsprechend den Dienst für den Herr auch versehen können. Und dann sagt er auf am nächsten Morgen, sagt, hört die Leute, die haben wirklich absolut daneben gehabt. Die wird jetzt versuchen, zum Herrgott zu schauen, dass sie für euch echt richtig Fürbitte tun kann. Und der Mose tut dann Fürbitte zu seinem Volk und steht wirklich ein von dem her. Und sagt dann, als Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat große Sünde getan, sie haben sich ein Gott von Gold gemacht, vergib doch ihre Sünde, denn wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buche, das du geschrieben hast. Und das wieder eine unglaubliche Haltung. Er will sich stellvertretend als Opfer für sein Volk geben, der Mose, oder? Und sagt, hey, die haben daneben gehandelt, aber wenn, vergib doch, wenn nicht, dann nimm doch mich. Stellvertretend als Opfer. Oder? Das ist noch etwa wirklich grösser. Oder? Und das war nicht nur eine Floskel von Mose. Mose hat das gar nicht aufrichtig gemeint, sonst müsste man nicht so drinnen stehen, die Wette. Und seine Antwort ist deutlich und klar. Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Nicht die! Du bist mir treu gewesen. Ich komme nicht auf die Idee, irgendeine Treue irgendwo zu strafen für die Untreue für irgendjemand anderem. Und wir sehen, wie das ganz deutlich ausgeführt hat, dass jeder für sich selber muss gerade stehen, schlussendlich, oder? Und er sagt zu ihm, los, gang und führt das Volk dorthin, wo du verheißen hast. Und sagt, los, es ist so, ich werde dem, was ich dir gegenüber gesagt habe, treu sein. Ganz klar, oder? Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. Ja, es war aber nicht noch genug gewesen. Scheinbar längt es nicht. Es gibt auch noch langfristigere Folgen, zum Teil von dem, was man macht. Und das, was hier schlussendlich kommt, ist etwas, was wir vor längerer Zeit mal schon angeschaut haben. Im Zusammenhang mit dieser Geschichte, wo das Volk Israel nach den Kundschaftern motzt und tut und macht und sagt, wir werden alle in der Wüste sterben und unsere Nachkommen werden auch in der Wüste sterben. Und dann sagt der Herr zu ihnen Folgendes. Dir hat etwas gesagt und ich werde es gewiss euch ein Wort tun. Dir hat gesagt, ihr werdet in der Wüste sterben und es wird so sein, dass kein Mann, der 20 und älter ist, tatsächlich aus dieser Wüste wird rauskommen. Ausser Joshua und der Kaleb. Und das ganze Volk Israel wandert nach 40 Jahren in der Wüste um als Konsequenz von dem. Und schlussendlich hat ihr Götzendienst, der da angefangen hat, dazu geführt, dass das ganze Volk, weil du siehst, 20 die Wüste nicht überlebt hat. Und er hat ein ganzes neues Volk gemacht. Aber der King, der gesagt hat, sie werden in der Wüste sterben, dann wird ihm mein Volk, wird dieses Land geben. Und so ist es ja dann auch gewesen. Oder? Das heisst, das ist für mich auch so etwas Spannendes, das heisst für mich, wenn ich irgendwo unterwegs bin und mir einen Teil vom Leben raube aufgrund von gewissen Sachen, aber im Herr soll treu bleiben, dann habe ich verheißen, dass mein Sohn und meine Töchter diesen Teil nicht wiederholen müssen. Schon wichtig. Das heisst nicht, dass meine Kinder genau den gleichen Schwachsinn müssen machen, wie ich gemacht habe, und das, was ich verspielt habe, werden verspielen. Oder? Das ist dann wichtig für mich. Oder? Und so sagt er ihm nachher, das ist die Konsequenz, die ich machen werde. Aber geh jetzt, zieh mit dem Volk weiter. Ich werde das Volk ins freie Land führen und werde treu sein, dem, was ich gegenüber gesagt habe, gegenüber Abraham und Isaac und Jakob. Oder? Und ich werde darauf vorausgehen und all die, die Weg stehen, werde ich ausrotten. Die Verheißung, die ihm geht, wiederholt er einfach und geht mit ihm von dem her. Oder? Und dann kommt noch eine letzte spannende Aussage, die für mich eigentlich einmal mehr zeigt, dass der Herr schon sehr, sehr klar ist in dem, was er einfach macht, aber unglaublich gnädig. Oder? Er sagt, ich will dich bringen, das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk, ich würde dich unterwegs vertilgen. Und der Herr sagt dann, okay, los, ich gehe dir voraus, aber ich kann nicht mit dir ziehen, wenn ich jetzt nach in deiner Gegenwart bin, dieser Halsstarrigkeit drin, dann habe ich einfach ein Problem. Ich mag das nicht verleiden. Ich mag das nicht verleiden. Und weil ich das nicht mal verleiden, würde ich dich umbringen. Weil die Sünde und das Leben keine Gemeinschaft haben miteinander. Und ich habe mir dort irgendetwas Interessantes von dem her aufgeschrieben. Ein heiliger Gott partnert nicht mit Menschen, die Sündigen sind. Ganz, ganz präzise. Er hat den Sünder angenommen. Keine Frage. Diskutieren wir nicht darüber. Aber er kann in der Zeit, wo der Mensch in Sünde lebt, nicht wirklich mit dem Menschen arbeiten. Das ist einfach so. Das geht nicht. Weil Finsternis und Licht können nicht zusammen sein. Und nass und trocken auch nicht. Und von dem her ist es so, dass wir dort einfach mit einem Gott zu tun haben, der schon sehr, sehr klare Vorstellungen hat. Und jeglicher sündiger Zustand, wo wir bewusst wählen und bewusst drinnen sind, das gilt jetzt für jeden, das ist völlig egal. Natürlich, das kann man gut alle mit einschliessen. Jetzt keine Ausnahme. In dieser Situation kann der Herr mit uns nichts anfangen. Sobald wir zu ihm kommen, um Vergebung bitten, und das Volk hat sich dann auch geräumt, oder? Und solange das Volk das macht, und der Herr will, dann segnet er es. Wir kennen es, es ist dann auf und ab und auf und ab und auf und ab. Jedes Mal, als ich gemacht habe, hat er es gesagt, und dann sind sie wieder an Ranzen gefallen und so weiter. Die Richter, die Könige, das war ja eine Achterbahn, nichts Schöneres gewesen, oder? Und offensichtlich ist das der Zustand von unserem Leben, oder? Bei uns geht es immer wieder auf und ab, es geht einfacher, weniger gut, wieder einfacher, ein bisschen besser, wieder ein bisschen schlechter und so weiter und so fort. Und das ist normal, es ist einfach offensichtlich so, in dieser Situation, wo wir an einem Ort sind, wo es nicht gut ist für uns, mit dem Herrn sein Sagen einfach wirklich limitiert sein, weil wir uns einfach über den Zugang verbauen. Oder? Und darum hat es mich gedacht, wenn ich die ganze Geschichte von dem gutigen Kalb einfach anschaue, ist das ein Paradebeispiel dafür, wenn ich irgendetwas anderes vorherstelle, komme ich zum Zustand, wo der Herr mich nicht mehr segnen kann. Der Herr kann mir dort einfach nichts Gutes tun. Aber ich habe hier auch gesehen, was möglich ist, wenn ich es richtig mache. Oder? Das heisst, wenn ich mich prinzipiell nicht dem aussetze und mich entscheide, nein, dann weiss es, der Herr mit mir kommt, mein verheißene Land führt, wo Milch Honig fließt und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das, was wir alle wetten. Und die Geschichte vom Goldenen Kalb ist keine schöne Geschichte, wir wissen das. Aber unsere Lebensgeschichten sind nicht immer nur schön. Unsere Lebenssituation ist immer nur einfach. Und gleich denke ich, ist es ganz wichtig für uns, dass wir wissen, wenn die Lebenssituationen entsprechend sind, dann hat es die und die Folgen. Und die Folgen, die können wir selber auslesen. Wir wissen jetzt zwischenzeitlich, ja, was es für Folgen hat. Darum heisst es ja so schön, im Neuen Testament, alles, was im Alten Testament geschrieben ist, ist zur Instruktion, zur Lehre geschrieben. Oder? Damit wir daraus lernen können und nicht unseren Vätern oder Vorvätern, was auch immer, ihre Fehler müssen wiederholen. Und ich merke, wenn mir die Geschichte von Gott, ich habe wirklich nicht vergessen macht, sondern mir überlege, okay, wo komme ich zu Punkten, wo ich etwas anderem wirklich opfere, was mir wirklich, wirklich wichtig ist, wo ich etwas vor dran stelle. Und dann kann ich sicher sein, dass in diesem Bereich mir irgendwo den Zugang zum Leben verbauen. Zum wahren Leben. Und ich wünsche mir eigentlich auch, dass wir alle ein Stück weit die Geschichte als Denkmal immer wieder vor uns haben, wo wir mal dran denken. Darum heisst es ja Denkmal, oder? Wenn die Situation kommt, dann Denkmal drüber nach, oder? Und dann plötzlich, hat da nicht einer mal etwas erzählt im Zusammenhang? Was könnte jetzt daraus werden, was könnte jetzt nicht daraus werden, oder? Weil ich merke, die Geschichte vom Alten Testament ist extrem instruktiv, wenn es darum geht, herauszufinden, wie das Leben in der heutigen Zeit funktioniert. Die Systematik und Prinzipien sind genau identisch, sie sich überhaupt nicht geändert. Und darum merke ich, dass die Geschichten wirklich ein Bild sind, wo wir sehr, sehr praktisch heute einen Haufen davon lernen können. Und das wünsche ich mir, dass wir daraus lernen eben. Und entsprechend davon profitieren und das Leben erben können. Amen.